heute möchte ich Sie und euch alle, die ihr nach Naunheim in die Kirche gekommen und die über das Internet diesen Gottesdienst hören, sehr herzlich begrüßen. Der Wochenspruch für den zweiten Sonntag nach Trinitatis steht im Matthäusevangelium Kapitel 11, Vers 28 und lautet: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und ich erlaube mir, den Vers 29 hinzuzufügen: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, Vater, spricht Jesus zu Gott. Unser Schutzkonzept hat sich nicht verändert. Mundschutz, Abstand, nicht singen miteinander sind leider weiterhin feste Bestandteile und wir wollen vorsichtig sein. Ihnen, Dekan und Pfarrer Andreas Friedrich, ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir den Gottesdienst mit Ihnen gemeinsam feiern können. Unser bewährtes musikalisches Team ist zu unserer großen Freude wieder dabei. Celine Marawek, Maximilian Peter und Andreas Schmitz. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Die Schriftlesung hat Elke Bornemann übernommen. Den Ablauf zum Mitsprechen der Texte haben Sie erhalten. Und nun lassen wir uns mit dem Lied »Ein Fest des Glaubens« auf unseren Gottesdienst einstimmen.
Folgen Sie den Spuren Jesu. eingeladen zum Fest des Glaubens. Das ist wie eine Überschrift. Alles, was wir heute hören und tun, steht unter dieser Überschrift. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können, trotz mancherlei Einschränkungen. Und wir tun das im Namen und in der Gegenwart Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns miteinander aus Psalm 36 beten. Und anders als es hier steht, bitte ich alle Männer, mit mir anzufangen und die vorne beginnenden Verse zu lesen und alle Frauen, die eingerückten Verse. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Kommt, lasst uns ihn anbeten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, unser Gott, schwer fällt uns das in diesen Zeiten, deine Güte zu sehen und zu preisen. Schwer fällt uns das, uns wirklich deiner Fürsorge anzuvertrauen. Schwer fällt uns das, unsere Sorgen auf dich zu werfen und auf deine Hilfe zu hoffen. Schwer fällt uns das, dich im Alltag Gott sein zu lassen. Du weißt, was uns im Moment Kraft kostet, worum wir uns sorgen, was auf uns liegt an Unsicherheit und Unzufriedenheit, was uns abhält, dir jetzt ganz die Ohren zu öffnen. Komm und begegne uns neu. Gib uns Worte, die satt machen wie Brot, und stelle unsere Füße auf den weiten Raum deiner Liebe und Gnade. Das bitten wir dich im Namen von Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.
Ich bin gewiss, du bist mein. Die Schriftlesung zum heutigen Sonntag lese ich aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 55, die Verse 1 bis 5 aus der Luther-Übersetzung. Einladung zum Gnadenbund Gottes. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden die zu dir laufen um des Herrn Willen, deines Gottes und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Halleluja.
Lasst uns mit der ganzen Christenheit auf dieser Erde uns zu dem dreieinen Gott bekennen und die hier in der Kirche, wenn es möglich ist, die bitte ich dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Komm, sagt es.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was hatte Jesus eigentlich für einen Beruf? Weiß das jemand? Zimmermann hatte er gelernt, wie sein irdischer Vater Josef. Zimmerleute waren in neutestamentlicher Zeit nicht nur fürs Dach zuständig, sondern für den Hausbau allgemein. Das waren ja auch Flachdächer in Israel. Jesus war also ein gelernter Hausbauer. Im Predigtext für den heutigen Sonntag begegnet er uns aber noch in anderen Branchen. Offenbar hat er noch andere Berufe, noch andere Berufungen gehabt. Er begegnet uns als Gastwirt und er begegnet uns als Lehrer. Beide Berufe haben in dieser Corona-Zeit ja eine besondere Bedeutung. Hören Sie selbst, der Predigtext für heute aus Matthäus 11, von Vers 25 an. Ich lese aus der Basisbibelübersetzung, aber zwei Verse, den Monatsspruch und den Vers dazu, haben wir ja auch schon aus der Lutherübersetzung gehört. Danach rief Jesus aus: Ich preise dich, Vater, du Herr über den Himmel und die Erde, denn du hast das alles vor den Weisen und Klugen verborgen, aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Sie haben es im Ohr. In der Lutherübersetzung: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hier heißt es: Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann wird eure Seele Ruhe finden, denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Liebe Gemeinde hier und zu Hause, ein Gastwirt in Paris, der offenbar seine Bibel kannte, in Latein damals kannte er sie, also ein gebildeter Gastwirt. Im Jahr 1795, so wird berichtet, ließ er über die Tür seines Gasthauses diesen Vers 28 aufschreiben: Kommt her zu mir. Ego vos restaurabo, heißt das in Latein, diese letzten Worte. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Ego vos restaurabo. Eine Einladung von Jesus, die dieser Gastwirt für sich übernommen hat. Darin sah er seinen Auftrag. So wollte er sich selbst verstehen, als einer, bei dem müde und belastete Menschen erquickt werden. Freundlich empfangen, ihr Durst, ihr Hunger wird gestillt, sie haben Zeit zum Ausruhen und gehen später gestärkt an Leib und Seele weiter ihren Weg. Dieser Gastwirt hat bei Jesus gelernt und hat diesem Jesuswort eine ganz konkrete Bedeutung gegeben. Und schon bald haben die Leute wegen dieser Schrift über der Tür, über dieses Gasthaus gesagt: Kommt, wir treffen uns im Restaurant, weil da Restaurabo über der Tür stand. Und schnell ist dieser Begriff von dort aus dann international geworden, eine gastliche, eine gastfreundliche Stätte, ein Restaurant. Der pfiffige Gastwirt hat also bei Jesus gelernt und hat uns dieses Wort geschenkt. Andersherum, ein erfrischender, wohltuender Besuch im Restaurant kann mir deutlich machen, wozu Jesus mich einlädt. Jesus will mir genau das tun, was jeder gute Wirt seinen Gästen tut. Und wie wohl tut das, wenn man nach langer anstrengender Reise oder nach einem vollen anstrengenden Tag in ein gepflegtes Haus kommt, freundlich begrüßt und gut bedient wird, wo man Hunger und Durst stillen kann und neue Kräfte tanken. Jesus will das tun, was jeder gute Wirt seinen Gästen tut, und jeder gute Wirt begegnet seinen Gästen so, wie Jesus uns begegnet. Ich will euch erquicken. Jesus hat allerdings ausdrücklich inbegriffen, was kein Gastwirt auf Erden kann, nämlich, dass ich bei ihm Vergebung bekomme für meine Sünden, dass er mir meine Lasten tragen hilft, dass er mir eine Hoffnung schenkt, die weit über die Hoffnungen dieses Lebens hinausreicht, dass er mich in eine gute Beziehung bringt mit dem lebendigen Gott, die mein Leben trägt. Und darum ist Jesus der Gastgeber, der Gastwirt in Person, immer für seine Gäste, für uns Menschen da. Jesus ist bemüht um uns, um unseren Lebensdurst, um unsere Seligkeit. Er hat das sogar bezahlt mit seinem Leben. Ich muss nicht selber zahlen. Ich könnte all das, was ich dort bekomme und erfahre, auch gar nicht selber zahlen. Ich bin eingeladen auf seine Kosten und er hat schon längst die Rechnung beglichen. Wie wunderbar ist das denn? Kommt her zu mir, ruft Jesus. Er könnte ja auch anders rufen, fort mit euch. Er könnte denken, sollen sie sehen, wie sie klarkommen, meine Menschen. Damals vor 2000 Jahren litten die Menschen unsäglich unter dem frommen Druck, den die Pharisäer verbreiteten. Sie wollten den Alltag der Menschen von der Wiege bis zur Bahre unter Gottes heiliges Gebot stellen und damit den Weg zu Gott freimachen, und da sollte kein Schlupfloch bleiben. Jede mögliche und unmögliche Situation des Lebens wurde genau geregelt, nach dem Motto, lieber ein Verbot mehr als eins zu wenig. Man fand im Alten Testament alle zusammengezählt schon 613 Ge- und Verbote. Wenn Sie es genau wissen wollen, 248 Gebote und 365 Verbote. Und man nahm die alle zusammen und legte das streng aus, das gilt alles, das ist alles entscheidend. Diese vielen Gebote wurden dann noch mit einem Kranz zusätzlicher Bestimmungen und Unterbestimmungen umgeben. Das waren dann tausende von Regeln, ein Wald von Schildern, die meisten rot, das ist verboten. Eine gewaltige Last. Die Leute hatten kaum Zeit zum Leben vor lauter Angst, gegen irgendeine Bestimmung zu verstoßen. Jesus hat einmal in Richtung dieser Pharisäer gesagt, sie binden schwere, unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Und Jesus ruft leise, aber bestimmt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, denn mein Joch ist sanft. Wer darf sich hier angesprochen fühlen? Ich frage Sie ganz direkt, mühselig und beladen, kennen Sie das? In diesen mühseligen Krisenmonaten im Jahr 2020 ist ja jeder irgendwie belastet, selbst dann, wenn wir nicht direkt von dem Virus befallen sind. Die Eltern mit Homeschooling, jetzt soll es wieder losgehen ohne Abstand. Was ist richtig? Was ist falsch? Viele Feste sind ausgefallen, Geburtstage, Hochzeiten, Konfirmationen. Besuche mussten per Telefon stattfinden oder per Skype. Urlaube wurden storniert. Man kann nicht gut planen. Und auch ein Gottesdienst mit Abstand und Maske ist ja nicht das, was wir uns wünschen. Keiner garantiert uns, dass die zweite Welle nicht vielleicht doch noch kommen könnte. Mir geht es persönlich gut, ich bin gesund, ich habe Arbeit und doch ist es irgendwie anstrengend. Das, was uns da auf der Schulter liegt, das wird bei jedem von uns ein bisschen anders aussehen und sich auch anders anfühlen. Das ist wahrscheinlich nicht so sehr ein unübersichtlicher Wust von Gesetzen, obwohl das mit den unterschiedlichen Corona-Regeln in jedem Bundesland und manchmal in jeder Stadt oder jedem Kreis ja schon unübersichtlich genug ist. Aber jeder hat doch sein Päckchen, manchmal auch ein Paket oder, wie es hier heißt, sein Joch. Und wenn es in Gestalt von Sehnsucht ist. Und Jesus legt nun nicht noch eins drauf. Er sagt nicht, von mir bekommst du noch ein Regelwerk hinzu. Nein, er will uns in die Freiheit führen, er will uns tragen helfen, er will uns nach Hause führen, in die Gemeinschaft mit seinem Vater. Nehmen wir die beiden Jünger, die da von Jerusalem nach Emmaus unterwegs waren, mit hängenden Schultern und hängenden Köpfen, so als wäre Jesus gestorben. So als sei keiner mehr da, der mit uns geht und mit uns trägt. Und dann machten sie diese große Erfahrung, die sie ins Aufatmen brachte. Jesus ist gar nicht tot. Er ist auferstanden. Er geht unsere Wege mit. Er hört zu. Er teilt unsere Lasten. Durch die Begegnung mit Jesus ist die ganze Situation verwandelt. Oder nehmen wir als Beispiel Polycarp von Smyrna. Er war als Kind Sklave in einer christlichen Familie und kam dort zum Glauben an Jesus. Später dann wurde er Bischof in Smyrna in Kleinasien, also der heutigen Türkei, in einer Zeit, in der viele Christen verfolgt und auch hingerichtet wurden, weil sie behaupteten, Jesus ist der Herr und nicht der Kaiser. Polycarp starb am 22. Februar 156 im Alter von 86 Jahren als Märtyrer auf dem Scheiterhaufen für seinen Glauben. Die Begegnung mit Jesus hat sein ganzes Leben verwandelt. Nehmen wir Martin Luther, er leidet unter seinen Sünden, er peitscht sich aus, er schläft auf dem harten, kalten Steinboden, um Gott gnädig zu stimmen. Und dann entdeckt er die Freiheit des Evangeliums, die sich ihm eröffnet im fleißigen Bibelstudium. Er setzt sich ein, dass dieses Evangelium nicht länger durch Geschäfte mit der Angst verdunkelt wird. Stellenweise hat Martin Luther sehr konkret damit gerechnet, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Nehmen wir Dietrich Bonhoeffer. Längst hätte er sich nach England abgesetzt haben können, aber er blieb bzw. kam zurück. Um Jesu Willen müssen wir diesem Wahn der Hitlerzeit widersprechen. Davon war er überzeugt. Am Ende hat er es mit dem Leben bezahlen müssen. Obwohl, es war nicht das Ende. Auf dem Weg zum Galgen sagt er, das ist das Ende, für mich der Anfang des Lebens. Und vorher hat er gedichtet diese wunderbaren Zeilen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Sie und noch viele andere haben den Gastwirt Jesus erfahren. Und wir merken auch, es wird nicht alles einfach leicht, wenn man bei ihm einkehrt und sich bei ihm zu Tisch setzt. Jesus führt nicht ins Schlaraffenland, aber die Beziehung zu ihm trägt sogar in Tiefen und durch tiefes Leid. Kommt her zu mir. Das war, das ist sozusagen der Kehrvers der Botschaft von Jesus. Werbend, voller Liebe ruft er zu sich, alle, die ihr, wörtlich steht da, ich will euch Pause machen lassen, ich will euch ausruhen lassen. Musiker wissen, wie wichtig die Pausen sind oder wie unerträglich Musik ist, die ohne Pausen durchläuft. Wie wichtig in all den Harmonien und Klängen und manchmal auch Disharmonien die Ruhe ist, die Pause. Und deshalb ist dieser Ruf von Jesus auch eine Einladung an uns, Pause zu machen. Jesus ist kein Sklaventreiber, sondern er lädt uns zur Pause ein. Denn dort, wo wir zur Ruhe kommen, fängt Jesus zu wirken an. Dort, wo wir auf eigenes Tun verzichten, steht Jesus mit seinem Tun ein für uns. Dieses Kreuz erinnert uns, Jesus ist nicht nur gut für schöne Worte. der uns ruft, ist in die Lasten und Mühen dieser Welt selber hineingekommen. Er hat sich den ganzen Unrat der Sünde aufhalsen lassen. Warum? Damit wir in gute Beziehungen kommen. Dieser Abschnitt erzählt uns davon, dass unser Gott, an den wir glauben, durch und durch ein Beziehungsgott ist. Gott der Vater und Jesus der Sohn, zwischen beide passt keine Briefmarke, so nah stehen sie sich, so gut kennen sie sich und so sehr wollen sie vor allem das eine gute Beziehung zu ihren Menschen, zu ihnen und zu mir auch. Und deshalb diese schöne Einladung ins Restaurant zum Ablegen und Auftanken für Stärkung an Leib und Seele. Und dann geht es weiter. Nach dem kommt her zu mir, sagt Jesus als zweites, lernt von mir. Ich stelle mir das ganz bildlich vor, Gott empfängt uns mit einem köstlichen Buffet, kommt, es ist alles bereit, nehmt, esst, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und haben wir uns dann so richtig erquickt, haben gut gegessen, gut getrunken, haben uns von Gott so richtig beschenken lassen, dann stehen wir auf, wischen uns mit der Serviette den Mund ab und denken, das war's dann wohl. Aber Jesus sagt dann plötzlich, oh nein, das war's noch lange nicht. Jetzt kommt noch etwas Schönes, jetzt kommt Teil B. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und dann öffnet er die große Schiebetür nach nebenan und siehe, nebenan stehen Schulbänke. Und Jesus sagt, nun lernt auch von mir. Wenn wir zu Jesus kommen, dann ist das sozusagen auch der Tag unserer Einschulung. Und wir bleiben ein Leben lang seine Schülerinnen und Schüler. Ganz am Schluss des Matthäusevangeliums finden wir genau diese zweiteilige Einladung wieder im Mund des Auferstandenen. Er sagt dort, geht hinaus in alle Welt, führt Menschen zum Glauben und tauft sie. Das ist Teil A. Und dann geht es weiter mit Teil B, lehrt die Getauften, lehrt sie halten, was ich euch aufgetragen habe. Es geht also um den Unterricht bei Jesus, dem Lehrer, und leider meinen manche, man könne diese Stunden getrost schwänzen. Aber das ist ein Irrtum. Ich habe nur ein bisschen mal im Matthäusevangelium geblättert. Wissen Sie, was für Themen dort angesprochen werden? Nur einige will ich nennen. Umgang mit den Eltern, Umgang mit den Kindern, Umgang mit Freunden, mit Gästen, mit Kranken, mit Feinden, Umgang mit dem anderen Geschlecht, mit Sexualität, mit Scheidungen, Umgang mit Geld, mit Arbeit, mit Essen und Trinken, mit Steuern, mit Feiertagen, mit Partys, Umgang mit eigener Schuld, mit fremder Schuld, mit Misserfolgen, mit Verfolgungen, mit Versuchungen, Umgang mit Gott, mit dem Beten, mit dem Alten Testament, mit dem Plan Gottes für diese Welt. Nur ein paar Stichworte aus dem Lehrplan Jesu. Warum meinen so viele, dass man gerne mal bei Jesus einkehrt, ihn aber als Lehrer getrost ignorieren könnte? Haben wir anschließend an unsere Taufe die Schule geschwänzt? Keine Lust gehabt auf das, wohin Jesus uns führen will? Vielleicht auch ein ganz schiefes Bild, so als sei Jesus der Lehrer, der uns schikanieren und langweilen wolle mit seinen altmodischen Ansichten? Dann sollten wir noch mal genau hinhören. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, heißt es. Jesus ist ein einzigartiger Lehrer, nicht wie die Schriftgelehrten mit ihren 1000 Regeln, nicht wie der Polizist, der ständig mit dem Strafzettelblock wedelt. Okay, das ist ein Klischee für Polizisten, sehe ich ein. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Was er anordnet, ist gut für uns und was er zu tragen gibt, ist keine neue Last. Nehmt auf euch mein Joch, was unangenehm klingt auf den ersten Blick, das entpuppt sich im Licht der Bibel, betrachtet als Wiederholung der Einladung. Das Joch ist ein gern gebrauchtes Bild für die Herrschaft. Jesus sagt also, unterstellt euch meiner Herrschaft und ihr werdet frei sein von den Herren, die euch so viel Mühe machen. Ihr könnt euch abwenden von diesen Herrschaften, die euch so beladen und belasten. All diese Lasten nehme ich euch ab. Für diese Lasten steht euch meine Kraft zur Verfügung. Und ich bin bei euch, immer, überall. Das gibt Ruhe mitten im unruhigen Alltag. Damit kehrt Frieden auch ein, auch in einem chaotischen Durcheinander. Es ist wie bei einem Boot, wenn es an einer Stelle fest im Hafen verankert ist, dann schaukelt es immer noch hin und her auf den Wellen, aber trotzdem gilt, es ist festgemacht. Es wird nicht einfach davongetrieben. Die Wellen können es hin und her werfen, aber sie werden es nicht losreißen. Wenn unser Leben bei Jesus festgemacht ist, werden wir merken, wie gut es ist, bei ihm festgemacht zu sein. Liebe Gemeinde, das ist schon wahr. Schule finden wir nicht immer schön. Und das ist eine besondere Situation, dass im Moment viele Schülerinnen und Schüler sich freuen, wenn sie mal wieder in die Schule dürfen. Das gibt es ja in normalen Zeiten eher selten. Es gibt Fächer und Lektionen, die uns nicht schmecken. Ich will es mal persönlich sagen, ich habe viele Lehrer und Fächer, vor allem in der Schulzeit, mehr durchlitten als genossen. Aber es gab Lehrer und Lehrerinnen in der Schule und noch mehr dann im Studium, denen ich Entscheidendes verdanke. Ohne sie wäre ich nicht der geworden, der ich heute bin. Und ich denke mit großer Dankbarkeit und Verehrung an diese Lehrer. Und der alles entscheidende Lehrer meines Lebens, das ist Jesus. Von ihm komme ich nicht los, von ihm will ich auch nicht loskommen. Schulabschluss wäre hier kein Fest, sondern eine Katastrophe. Ihm verdanke ich, was mir niemand sonst schenken und vermitteln kann. Die Jünger haben das einmal auf den Punkt gebracht und haben gesagt, Herr, wohin sonst sollten wir denn gehen? Wir werden nie fertig sein, aber wir werden uns je länger, je mehr nicht vorstellen können, nicht zu den Schülern von Jesus zu gehören. Und mein Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, mit den Umwegen und Irrwegen, werden mich niemals von ihm wegführen oder trennen. Vielleicht dachten Sie bislang, Jesus sei Zimmermann gewesen, ja? Das war sein Ausbildungsberuf, aber er begegnet uns heute als freundlicher Gastwirt. Nirgendwo werde ich besser bedient, sehr gerne kehre ich ein in seinem Restaurant. Und Jesus ist dann auch ein hervorragender Lehrer, bei dem sich weite Perspektiven öffnen. Wie gerne bin ich bei seinen Schülerinnen und Schülern. Seien Sie doch gespannt, welchen Weg dieser einladende Gastwirt, welchen Weg dieser Lebenslehrer Jesus in der nächsten Woche mit Ihnen gehen wird. Ich bin ganz gewiss, er wird uns auch in diesen Corona-Zeiten einladen und er wird uns unterrichten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne bei Jesus Christus, dem Gastwirt, dem Lehrer. Amen.
Caught in your grace, everlasting. glory goes beyond all fame. My heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out, everlasting, your light will shine.
Wenn wir jetzt beten, dann denken wir auch an drei verstorbene Gemeindeglieder, von denen die Kirchengemeinde Naunheim Abschied genommen hat, und an die, die um sie trauern. Wir denken an Herrn Hans-Joachim Gart. Er verstarb mit 77 Jahren am 13. März 2020 und der Trauergottesdienst war am 25. März. Wir denken an Herrn Ralf Löhr. Er verstarb kurz vor seinem 54. Geburtstag am 10. April. Der Trauergottesdienst fand am 22. April statt. Und wir denken an Frau Silke Bill. Sie wurde 1960 geboren und verstarb am 8. Mai. Der Trauergottesdienst fand am 19. Mai statt. Lasst uns beten um Trost und Hilfe für alle, die trauern. Herr Jesus Christus, du bist der, der uns einlädt, immer wieder neu an deinen Tisch, in dein Haus, in die Gemeinschaft mit dir. Wie oft gehen wir achtlos vorbei an deinem Restaurant, verpassen die Pause, hören auf alles Mögliche und sind unruhig und arm an Orientierung. Hilf uns, dass wir uns gerne bedienen lassen von dir. Gib uns das Wort, das unsere Seele erquickt. Gib uns Mut und Zuversicht und Kraft für den Weg, der vor uns liegt. Wir bitten dich für die Erschöpften, für die Kranken, für die Leidenden und Sterbenden, für alle, die in den Pflegeheimen und Kliniken leben, auch für die, die dort arbeiten. Wir bitten für die Hungrigen und Durstigen, für die Lehrer, für die Schüler, für die Arbeitgeber und die Arbeitslosen. Herr, erbarme dich ihrer. Wir bitten für deine Kirche und für unsere Gemeinde. Hilf uns, dein Evangelium, diese gute Nachricht für alle Menschen zu leben und dir Raum zu geben. Lass du Menschen hinzukommen, weil sie spüren, du bist der Gastwirt, der Leben zu schenken vermag mit allem, was dazugehört. Wir bitten für die Orientierungslosen und Verwirrten. Allerlei Theorien und Erklärungsmodelle werden geteilt, die doch nicht helfen und erst recht nicht satt machen. Zeige uns, was richtig und wichtig ist, was Not tut, was dem Leben dient. Und Herr, wir denken an die Familien von Hans-Joachim Gart, von Ralf Löhr, von Silke Bill, die du abgerufen hast aus dieser Zeit. Sei ihnen der Gott, der hilft, der neue Wege weist, der tröstet und heilt. Halte die, die trauern, fest in der Traurigkeit des Abschiednehmens. Lass sie Licht von dir sehen und dein Mitgehen auch in schwerer Zeit erfahren. In der Stille beten wir weiter miteinander und füreinander. Und alles, was uns noch bewegt, wir nehmen es mit hinein in das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Folgendes darf ich Ihnen mitteilen. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 228,10 €. Allen, die dazu beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön. Hoffen wir sehr, dass 2021 der dritte ökumenische Kirchentag stattfinden kann und bald der Ausnahmezustand durch die Corona-Gefahr für uns und alle Menschen vorüber ist. Schaut nach links und schaut nach rechts über die Grenzen und dankt Gott, dass wir gesund und behütet sind. Die Kollekte heute ist für Aufgaben in unserer eigenen Gemeinde bestimmt und ist Ihnen herzlich empfohlen. In dieser Woche ist die Kirche dienstags, donnerstags und sonntags wie bekannt geöffnet. Ab dem 1.7. öffnen wir mittwochs, also einmal in der Woche von 16 bis 18 Uhr unsere Kirche, laden zum Beten und zum persönlichen Gespräch ein. An den nächsten beiden Sonntagen findet kein Gottesdienst statt. Bitte beachten Sie die Informationen auf den Ständern, im Schaukasten, in den Stadtteilnachrichten und so weiter. Am Sonntag, dem 12. Juli, feiern wir wieder gemeinsam den nächsten Gottesdienst. Angelika Geist und Marita Dietrich sind bereit, weiterhin ihre Anmeldung anzunehmen. Wenn der AB geschaltet ist, nennen Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Sie bekommen einen Rückruf. Danke Ihnen, Pfarrer Friedrich, für den Dienst. Sie werden hoffentlich noch oft hier bei uns in Nauenheim sein und wir freuen uns darüber. Danke allen Mitwirkenden heute, den wunderbaren Musikanten und Elke Bornemann für die Schriftlesung. Das gibt noch einen Applaus auf jeden Fall. Schönen Dank euch. Bei Ihnen als Gemeinde, bei allen Mitarbeitenden, den Mitgliedern vom Kirchenvorstand, bei den Pfarrern aus den beiden Nachbargemeinden und vor allem bei Ihnen, Pfarrer Friedrich, möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die große Unterstützung, in welcher Form auch immer. Unsere Pfarrer aus den Nachbargemeinden treten hier nicht auf, aber sie haben genügend von unserer Gemeinde zu tun, denn die Sterbefälle, die Verabschiedungen sind häufig und sie nehmen das ganz selbstverständlich als ihre Aufgabe. Auch dort, sagen sie es weiter, wollen wir uns bedanken. Was sich hier in unserer Gemeinde in der Wüstenzeit für die Zukunft an Veränderungen ergibt, bringt mich immer wieder zum Erstaunen. Sie alle wissen, in der kommenden Woche findet die Wahl für die Pfarrstellenbesetzung statt. Keine Kirchenvorsteherin, kein Kirchenvorsteher macht sich diese Entscheidung leicht. Es geht auch nicht um ein paar Bibelstellen mehr oder weniger. Es geht darum, was hat Gott mit unserer Gemeinde vor? Wollen wir aufhorchen? Stille werden und Gottes Führung zulassen? Betet für uns, dass wir für die Menschen in unserer Gemeinde die richtige Entscheidung treffen. Gott zur Ehre. Unser letztes Lied, da wohnt ein Sehnen tief in uns. Anschließend stellen wir uns gemeinsam unter den Segen Gottes und hören auf den Orgelausklang.
Er ist da. Er ist und bleibt uns nah. So geht hin als von Gott gesegnete Menschen. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr wendet sein Angesicht dir freundlich zu. Er schenkt dir Frieden. Amen.